Guten Morgen, die ganzen Leute hier. Guten Morgen miteinander. Ihr seht so erwartungsvoll aus. Was macht ihr denn alle hier? Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen verknatzt gerade. Ich bin ein ganz fleißiger Gärtner. Guckt nochmal an, wie schön das aussieht bei mir in meinem Garten. Und ich mache immer meine Arbeit ordentlich. Und jetzt erzählen die Gerüchte rum, ich hätte euch so einen Kerl aus seiner Grabhöhle rausgeräumt. Da kann doch ich gar nicht dafür. Kann mir irgendjemand sagen, was hier los ist? Jesus Gottes Sohn, der ist auferstanden. Na, das ist ja verrückt. Ja, also wir sind hier zu Ostern als Gemeinde versammelt, weil da was Besonderes passiert ist, an das wir heute denken. Und deswegen möchte ich jetzt gern den Bibeltext, der heute der Predigt zugrunde liegt, euch mal vorlesen. Es geht hier um Maria, die ans Grab geht und da Erwartungen hat. Inzwischen war Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich zu ihm und rief, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt »mein Lehrer«. Jesus sagte, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen«, und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Dann bitte ich jetzt mal um das zweite Bild. Hier sehen wir Maria, wie sie an das Grab geht und wie sie dort die beiden Engel sitzen sieht. Und gleichzeitig sehen wir aber auch in ihrem Gesicht, was emotional gerade bei ihr los ist. Das zweite Bild. Maria dreht sich weg vom Grab und sieht da jemand sitzen oder stehen im Garten und meint, das wäre der Gärtner. Sie ist immer noch am Weinen, traurig, sieht nicht, was hier los ist. Das dritte Bild. Jesus spricht sie direkt an. Maria, sagt Jesus im Bibeltext. Und sie wendet sich ihm zu und ruft Rabuni. Und vielleicht will sie ihn auch in dem Moment direkt umarmen. Jesus bremst sie aus. Und dann kommt das letzte Bild. Jesus gibt dir einen Auftrag. Geh zu deinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und Maria macht das und läuft zu den Jüngern und berichtet. Ich habe mit Absicht am Anfang so ein bisschen die provokative Startphase hier gemacht, um einzuleiten mit dieser Sache nur der Gärtner. Es ist in dieser Bibelstelle beschrieben, dass die Maria überhaupt nie wahrnimmt, was hier los ist. Die geht an das Grab und sieht zwei Engel sitzen. Da ruft noch Halleluja und Klasse. Nö. Die spricht mit denen kurz und dreht sich um. Und dann begegnet sie Jesus. Halleluja, Jesus ist wieder da. Nö, die checkt überhaupt gar nichts. Und vielleicht geht's uns auch manchmal so mit unseren Erwartungen oder mit unserer Situation, dass wir in was feststecken, was uns hindert daran, überhaupt wahrzunehmen, was eigentlich los ist. Zu Ostern zum Beispiel, da wollen wir ja gern uns besonders schick machen und besonders das Orchester spielen lassen und einen Chor singen lassen. Und wenn das dann zu Ostern ganz anders aussieht und so ein dreckiger Gärtner hier vorne steht, dann sind wir erstmal aus der Bahn geworfen. Und wissen erstmal gar nicht, was ist denn das nun jetzt? Wir suchen zu Ostern eher so den Triumph oder den König, den Bezwinger der Hölle und dann die Ernüchterung für Maria, die steht am Grab und ist keiner da. Das kann ja nur was Schlimmes bedeuten. Was hat sie wohl erwartet? Die Kernfrage ist auch für mich, ist Gott uns manchmal zu normal? Übersehen wir Gott vielleicht auch manchmal, wenn er uns in Alltagskleidung und in alltäglichen Situationen begegnet? Geht es uns vielleicht auch manchmal so wie Maria, dass wir nicht sehen, dass Gott genau schon vor uns steht? Und vielleicht ist bei Gott dieses nur der Gärtner gar kein Mangel, sondern Gottes große Stärke, der eben nicht als ferner Direktor im Nadelstreifenanzug kommt, sondern Gott ist jemand, der anpackt und der persönlich erscheint, ganz nah. Was steht uns im Weg, wenn wir Gott begegnen? Was hält uns davon ab, Gott zu sehen? Als allererstes nochmal bitte das Bild mit den zwei Engeln im Grab. Nee, das allererste. Ja. Die Maria schaut in das Grab und sie hat auch in einer gewissen Weise eine Fixierung auf einen Rückwärtsblick. Sie guckt in die Vergangenheit und sie sucht einen Toten und keinen Lebendigen. Das Problem für uns ist, wenn wir das mit Maria vergleichen, oft dort, dass wir Gott auch im Rückblick irgendwo suchen. Wir suchen Gott in alten Traditionen und in alten Üblichkeiten und in alten Geschehnissen, statt uns umzudrehen und zu schauen, wo er jetzt ist, wo er jetzt wirkt, wo er heute ist, mitten zwischen unter uns, ganz in der Nähe. Wer nur in das leere Grab starrt, der übersieht einfach, wer neben ihm, hinter ihm oder direkt an der Seite steht und kann sich für Gott vielleicht gar nicht völlig öffnen. Da gibt es in der Bibel eine Figur, der das ähnlich geht, nämlich der Nikodemus. Das war einer, der hat sein ganzes Leben lang Bibel studiert und der kannte alles von vorne und hinten auswendig, die ganzen Texte, der kannte die Prophezeiungen. Und der hat auch ein Stück weit erkannt, dass dieser Jesus was Besonderes ist. Aber er konnte an der einen oder anderen Stelle nicht über seinen Traditionsschatten hinweghupfen und wahrnehmen, was gerade wirklich passiert. Vielleicht hat er es später noch komplett eingesehen. Weiß man nicht, wie es weitergegangen ist. Aber er hat auf jeden Fall so viel Neugier gehabt, dass er zu Jesus hingegangen ist und hat ihn gefragt. Der zweite Punkt, was hält uns ab, Gott zu sehen? Die Macht der Tränen. Eine emotionale Befangenheit. Ich denke, das kennt jeder. Wenn irgendwas passiert ist, was einen wirklich richtig mitnimmt, dann ist man in dem Moment wie blockiert. Man ist in der Trauer gefangen. Und der Text betont mehrfach, wie Maria weint. Und diese Tränen verschleiern natürlich auch die Sicht. Man sieht natürlich wirklich physisch einfach nicht mehr richtig. Und vielleicht liegt es daran, dass Maria weder die Engel noch Jesus auf den ersten Blick wirklich wahrnimmt und erkennt. Das Problem, Schmerz, Trauer oder auch tiefe Sorge wirken wie ein Schleier. Wir sind mit unserem Leid beschäftigt und die Möglichkeit des Wunders hat gerade keinen Platz für uns. Unser innerer Lärm übertönt die Stimme des Gärtners. In der Bibel gibt's auch noch so eine Stelle, wo das ist. Da laufen ein paar Jünger durch die Gegend. Die Emmaus-Jünger nennt man sie. Und die begegnen Jesus, der erzählt mit denen, der läuft mit denen die ganze Zeit. Und die checken einfach nicht, wer es ist. Die kriegen das überhaupt nicht mit. Die sind gefangen in dem, wir haben unseren Meister verloren, unseren Jesus, der mit uns unterwegs war, der uns begleitet hat, der uns so viel gelehrt und erzählt hat. Und sind einfach traurig und machen es, als ob sie blind wären. Das nächste, was uns gefangen oder abhalten kann, ist das Logikgefängnis, die Rationalität, die rationale Erklärung. Maria hat sofort hier eine weltliche Erklärung parat, warum das so sein kann, wie es jetzt gerade vor ihr ist. Jemand hat den Herrn weggenommen. Das Grab ist leer, jemand muss den weggenommen haben. Gestohlen oder umgebettet, irgend sowas. Das Problem ist, auch bei uns, wir versuchen das Handeln Gottes oftmals mit unserer Logik zu erklären und zu untermauern. Und wenn etwas Unerwartetes passiert, sehen wir zuerst eher den Dieb und den Schuldigen, als statt, dass wir ein Wunder sehen. Es ist was weg. Und das muss was Schlimmes sein. Das ist der Blick, den Maria hat. Aber ganz im Gegenteil. Das, was weg ist, ist nicht weg, weil es gestohlen wurde, sondern weil Jesus auferstanden ist. Und wir lassen durch unsere Logik, wo wir genau wissen, wie wir unsere Welt erklären, Gott manchmal gar keinen Raum, um da zu sein. Er muss in unsere Erklärungsketten passen. Es ist die Offenheit, die an der Stelle dann verloren geht, wenn ich alles mir selber erklären kann auf dieser Welt. So ging es auch der Martha an Lazarus' Grab. Jesus sagt, mach das Grab auf und ich will Lazarus wieder auferwecken. Und sie sagt, der stinkt doch schon, das wird doch nicht. Diese Offenheit für das, was Gott tut, die ist wichtig, um überhaupt zu sehen, was Gott macht und überhaupt dabei sein zu können, wenn Gott wirkt. Der nächste Punkt ist die Falle der Erwartungen. Gott ist uns manchmal vielleicht zu alltäglich. Ich weiß nicht, was Maria genau erwartet, wenn sie dann das richtig sehen will. Ob sie erwartet, dass dann eine himmlische Trompete tö macht oder dass noch die Erde bebt oder dass dort die Funken fliegen. Oder hat sie einfach nur erwartet, da muss ein Leichnam sein und Schluss aus. Ich weiß es nicht. Aber die Erwartungen sind genauso eine Bremse für unseren Verstand. Und wir verwechseln Gott mit dem Gärtner, weil er uns zu normal vorkommt. Wir suchen eben das Spektakuläre, den König auf dem Pferd und der Ramtamtam, Blitz und Donner. Das muss es sein. Und dabei ist es ganz leise und ganz selbstverständlich neben uns, bei uns, mit uns. So war es auch bei Elia am Berg Horeb. Der saß dann in seiner Höhle und da geht alles Mögliche vorbei. Blitz und Donner, Feuersturm, was man sich nur denken kann. Alles Getöse, was es nur so gibt. Und nirgendwo ist Gott drin. Und dann kommt das leise Gesäusel, das leise, sachte Gesäusel. Und in dem ist Gott. Und das bedeutet einfach, dass nicht das, was wir erwarten, das Spektakuläre und das Heftige, immer Gott sein muss, sondern ganz im Normalen, in dem, was wir vielleicht auch fix übersehen, da ist er oft vorhanden. Die Hellsehblindheit, das ist der letzte Punkt, den ich dazu habe. Maria führt ein Gespräch mit Jesus, geht ja noch weiter, ohne zu wissen, ohne zu merken, dass er es ist. Sie bittet ihn ja sogar noch um Hilfe, um den toten Jesus zu finden, obwohl der lebendige Jesus vor ihr steht. Das Problem bei uns ist genau das Gleiche. Wir beten oft um Gottes Hilfe, während wir längst schon mitten in seiner Hilfe sitzen. Wir merken gar nicht, dass er schon mitten am Wirken ist und dass er schon was auf den Weg gebracht hat, wo wir eigentlich schon mit Gott unterwegs sind. Wir fragen, wo bist du? Und er legt uns schon die Hand auf unsere Schulter. Gott greift selbst ein. Und da denke ich an die Geschichte mit den Spuren im Sand. Da gibt es auch mehrere Lieder drüber, wo Menschen gesagt haben, ich blicke zurück auf mein Leben und bin entsetzt. Die schwersten Zeiten in meinem Leben ist nur eine Spur, da bin ich ganz alleine gegangen. Und dabei war es ganz andersrum. Ich hatte keine Kraft und Gott hat mich getragen. Und deswegen ist nur eine Spur im Sand. Dieser Blickwinkel, der ist manchmal einfach verkehrt bei uns und deswegen sehen wir es nicht. Ich weiß nicht, was alles davon Maria jetzt betroffen hat, aber sie hat auf jeden Fall lange gebraucht, um zu checken, dass Jesus war. Und dass sie es gecheckt hat, hat Jesus dann verursacht. Gott hat die Initiative ergriffen und hat sie angesprochen mit ihrem Namen, Maria. Und dann hat es Klick gemacht. Ja, die Begegnung. Gehst du nochmal zurück zu dem Bild, wo Jesus und Maria so ganz nah beieinander sind? Ja, sie war fixiert auf die Vergangenheit, die Leiche. Sie sah nur, was fehlt. Aber in dem Moment, wo Jesus sie ruft, verändert sich was. Jetzt ist trotzdem meine Frage, warum ist diese Situation so entstanden? Jesus ist gerade auferstanden. Und er hatte vielleicht auch noch die Kleidung an, die er im Grab anhatte. Vielleicht sah die auch nicht so sauber aus, die Kleidung. Und ich könnte mir auch vorstellen, jemand, der aus dem Totenreich zurückkommt, der freut sich an dem schönen Garten. Vielleicht hat Jesus dort einfach sich gefreut über die Blumen, über die Bäume, die da stehen und hat so eine Blume angefasst oder dran geschnuppert. Vielleicht kam auch deswegen die Idee auf, das könnte der Gärtner sein. Er betrachtet die Schöpfung wie zum ersten Mal. Gott wandelt im Garten. Er berührt die Blätter, spürt die Sonne, bewundert den Tau. Er feiert den Sieg über den Tod nicht mit Fanfaren, sondern eben mit einer zärtlichen Berührung einer Blume. Und die Ironie, deswegen hält ihn vielleicht Maria für den Gärtner. Und nun möchte ich mal ein bisschen in den theologischen Hintergrund eingehen. Die Bibel macht eigentlich nichts aus Versehen, sondern die Bibel hat in jedem Detail noch was versteckt, was Gott uns sagen will. Und so ist mir der Gärtner besonders bewusst geworden. Gehst du nochmal auf das ganz nullte Bild zurück, wo Jesus da, genau, als Gärtner ist? Gott mit schmutzigen Händen. Es gibt eine Geschichte von einem Pfarrer, der hat seine Osterpredigt gehalten und hat da auch was von der Kreuzigung noch mit erzählt. Und dann kommt hinterher eine Frau zu ihm und sagt, ich finde das ja ganz toll mit der Auferstehung und dass jetzt eine Vergebung für uns da ist und wir zu Gott kommen können. Aber dieser Jesus am Kreuz, das muss doch nun wirklich nicht sein mit dem Blut und dem Ganzen. Das können wir doch einfach weglassen. Was soll denn das? Und da erzählt ihr der Pfarrer eine Geschichte. In Burgen, das ist bei Stolzenbach in Deutschland, war am 1. Juni 1988 ein großes Grubenunglück mit einer Explosion. Das war eine sehr verheerende Angelegenheit und es waren 57 Bergleute davon betroffen. Und man wusste nicht, lebt da noch jemand oder sind die alle tot? Und es wurden dann Suchungsaktionen gemacht, Bohrungen vorgenommen, um zu gucken, ob dort noch irgendjemand unten ist. Und nach 66 Stunden, wo eigentlich fast keine Hoffnung mehr war, wurde eine Bohrung gemacht, aus der Stimmen kamen. Und dann fuhr man da durch diese Bohrung runter und rettete einen nach dem anderen. Von den 57 Bergleuten waren leider 51 nicht mehr zu retten, aber 6 Bergleute konnten lebendig an den Tag gebracht werden. Und glaubt ihr, diese Bergleute hat's interessiert, wie dreckig ihre Retter waren? Glaubt ihr, denen war das wichtig, dass die saubere Kleidung anhaben oder dass die vielleicht Schürfwunden haben von dem rauf und runter gekraxelt? Das war denen völlig wurscht, weil es um die Rettung geht. Und die Rettung kostet was. Die Rettung kostet Dreck, die Rettung kostet Blut, die Rettung kostet Mühe. Und deswegen ist es wichtig, davon zu sprechen, dass das was kostet. Was das Jesus gekostet hat. Fand ich eine sehr tolle Geschichte, um das zu verdeutlichen. Und jetzt sind wir hier mit dem Retter, der im Garten steht. Und da sehe ich einen Bogen, der zurückgeht in einen Garten ganz am Anfang der Bibel. Ein Bogen, als Gott ebenfalls im Garten wandelt, bei den Menschen. Er hakt den Weg zum Paradies wieder frei. Jesus hat einen Kreis geschlossen. Einen Kreis, wo zwischen Gott und den Menschen ein Bruch entstanden war. Und jetzt ist Gott selbst wieder nah bei den Menschen. Jesus wird hier zum Gärtner, weil er sich in die Erde unserer Sterblichkeit hineingekniet hat. Er hat den Dreck unter den Nägeln, weil er mit bloßen Händen aus der Tiefe unserer Sünde uns herausgräbt. Und er hat Geduld statt Gericht. Er ist nicht der Gärtner, der den vertrockneten Baum fällt, sondern er ist der Gärtner, der nochmal Dünger rantut und nochmal Wasser rantut, weil er Geduld hat. Er gibt dem Leben eine neue Chance als Gärtner. Und am Ende gibt er Maria einen Auftrag. Und das bedeutet, er bleibt nicht allein, sondern er bittet uns mitzugärtnern. Und das kann man machen, indem man zuerst mal bei sich selber hakt, aber auch indem man für andere Wege frei macht, indem man das weitererzählt, so wie es Maria tut. Wir dürfen Mitgärtner sein in Gottes neuer Heiligkeit. Und jetzt kannst du mal das ganz letzte Bild anwerfen. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Maria geht an das Grab, sieht zwei Engel, spricht mit denen und ignoriert die. Engel fallen doch irgendwie auf. Die sehen doch zumindest in den biblischen Beschreibungen oft anders aus. Und es wird ja auch hier in der Geschichte gesagt, dass es Engel waren. Also irgendwie muss es dann doch ja mal aufgefallen sein. Und es wird bei dieser Beschreibung ganz klar was gesagt. Es sitzen zwei Engel in dem Grab, einer am Fußende und am Kopfende. Und dann fiel mir auf, es gibt noch eine Stelle, wo zwei Cherubim sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das ist auf der Bundeslade. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo Gott Cherubim aufstellt, nämlich am Paradiesausgang. So, und jetzt gucken wir uns mal die drei Stellen an. Die erste Stelle, das ist die Geschichte, wo ich gesagt habe, der Garten Eden. Hier ist der Sündenfall passiert, die beiden sind von Gott aus dem Garten rausgeschickt worden und er stellt die Cherubim auf, damit sie dort nicht wieder reinmarschieren. Warum macht Gott das? Im Garten steht der Baum des Lebens und sie haben jetzt gesündigt und sind von Gott getrennt. Wenn sie jetzt vom Baum des Lebens essen würden, wären sie ewig von Gott getrennt. Und damit das nicht passiert, macht Gott den Garten zu und denkt sich einen neuen Weg aus, um eine Rettung zu verursachen. Dann sind wir bei Mose. Als das Volk aus Ägypten auszieht, gibt es einen Auftrag für einen im Volk, der soll diese Bundeslade bauen. Und er kriegt eine ganz klare Beschreibung, wie das auszusehen hat. Cherubim rechts, Cherubim links. Und mittendrin, zwischen den Cherubim, ist Gott da, in seiner Präsenz. Das heißt, wir sind jetzt von Gott ist weg, weil sie sind aus dem Garten rausgeschickt worden, zu Gott ist wieder näher gerückt. Gott ist schon da, in der Präsenz zwischen den Cherubim. Und das letzte Bild, da sind die zwei Engel und der Platz zwischen ihnen ist leer. Gott ist wieder herausgetreten. Gott ist wieder herausgetreten aus der Begrenzung, die wir Menschen verursacht haben. Gott hat es wieder frei gemacht, dass diese Begegnung zwischen Maria und Jesus direkt passieren kann. Auge in Auge, ganz persönlich. Dort schließt sich der Kreis von dem, was wir Menschen kaputt gemacht haben, hat Gott wieder eine Reparatur gemacht. Und er hat es geschafft, diesen Kreis zu schließen, auch gegen alle Sünden dieser Welt. Und so sieht man, was Gott auch für einen großen und einen langen Weg in Kauf genommen hat, um das Ganze möglich zu machen. Und was das alles gekostet hat. Wir haben von dem Dreck und dem Blut gehört. Und für uns zählt an dieser Geschichte, dass wir hingucken. Dass wir hingucken, wenn es darum geht, dass Gott uns begegnet in unserem Alltag. Dass wir die Kleinigkeiten beachten, das kleine Säuseln. Für uns geht es darum, dass wir das wahrnehmen, dass es was gekostet hat für uns. Und für uns geht es darum, das anzunehmen, dass er diesen langen Weg in Kauf genommen hat, um uns wieder die Tür aufzumachen für die echte Begegnung. Es macht aber auch nichts, wenn du Gott nicht gleich erkennst. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit suchen und rennen und finden müssen, sondern Gott begegnet dir. Es geht nur darum, dass du dann Ja sagst und dabei bist. Er kommt zu dir und spricht dich an. Und dann ist es aber dein Auftrag zu hören und seinen Segen auch zu nutzen. Und dieser Zusammenhang in der Predigt von Garten und Retter, der wird jetzt in dem Lied, was wir hören, nochmal deutlich werden.